Die zweite Soundcheck-Talk-Folge. Und dann gerade mit eigentlich zwei Menschen, zwei Gästen, die bei mir in meiner Wunschliste, wenn ich gerne in dem Tag hätte, wirklich zu oberst oben stehen. Zwei Herzensmenschen und ich freue mich, sind da. Gigi Motto, Champion von Dach!
Yeah. Salut!
Freue mich!
So mega schön sind ihr da.
Wir sind gerade zu Bülach am Post gesehen.
Gerade am Einkaufen.
In diesem schönen Riesenkorb.
Wir kennen uns ja alle schon ein Zeitchen, kann man
ja
sagen.
Also, kann man sagen.
Gigi, wir haben uns, glaube ich, im 88 kennengelernt.
Es ist einfach wirklich mega lang her. Wie viele Jahre sind das jetzt? Das sind ein bisschen weniger als 40 Jahre,
wo wir uns das erste Mal gesehen
haben. Ja, das ist eben leider wahr. Und es ist zwar nicht... eben, älter werden ist nicht für Feigling. Aber ist gleich. Es geht uns gut und wir freuen uns. Also ich freue mich, dass wir uns schon so lange kennen.
Sehr, sehr. Ja. Wir haben uns kennengelernt, da hast du bei Touch, hat die Band geheißen, gespielt.
Richtig.
Und ich habe bei Limit Musik gemacht dort.
Genau.
Im 88. Und das war Rock Grand Prix Affolter am Albis. Ich glaube, dort hat so ziemlich jede Band... Dazumals sind es ja vor allem Funkbands gewesen. Rockbands haben dort noch nicht so irgendwie...
darum bin ich nicht.
Darum ist er nicht dabei gewesen.
Nicht dabei gewesen.
Das sind die richtig guten Funkbands gewesen. Ich weiss nicht, wir sind glaube ich irgendwie zu 11. hoch auf der Bühne gestanden.
Sie also, haben eine rechte Fuhr gekauft.
Ja,
Bühne,
mit
oder?
Irgendwie Bläser und allem. Und eigentlich man hat schon gesungen. Ich habe schon gesungen, aber man kann auch viel müssen warten, weil sie haben immer alle soliert. Ja.
Das ist der Nachteil bei dieser Funk-Geschichte.
Ja,
oder?
Genau. Aber es war cool gewesen. Ich meine, es war eine wunderbare Zeit mit dieser Band Touch.
Touch, oder? Und dort haben ja diverse Leute mitgespielt, die ja heute auch noch fließen. Der Pim ist, glaube ich,
ja,
dabei gewesen.
Pim Newlands,
genau.
Der immer noch bei uns in der Band ist. Er ist der Götti von unserer Tochter.
Ah, schön.
Ja, und es gibt immer noch ein paar Leute, die ich ab und zu sehe von dieser Band. Und ich weiss nicht, es ist halt so, wie man zusammen aufgewachsen wäre. Man hat immer eine Verbindung. Und das finde ich cool.
Sehr schön. 1988.
Ja, stell dir vor.
Unglaublich.
Mega lang her.
Bei uns ist noch ein Moment gegangen, bis wir uns kennengelernt haben. Das war im 2004 im Studio. Ich glaube, das ist mit dem Thies Lüscher.
Ja, genau.
Hat der Regisseur, Drehbuchautor geheissen. Eine Filmmusik für einen Beat Schlatter-Film, Ferienfieber. Und der Thies war Fan von dir.
Ist das so? Weiß ich nicht mehr.
Ja, er war Fan von dir und hat gesagt, hey, für die Filmmusik, die wir dort gemacht haben, wollte ich den Champion von Dach haben.
Es waren Songs, die, glaube ich, der Sway hat gesungen, der Polo, oder sie?
Der Polo Hofer hat gesungen, genau.
Polo
der Sway. Mirto von Subsonic,
ja,
genau.
Subsonic, genau. Und dort bin ich das erste Mal in diesem wunderbaren Studio gewesen. Also, das Studio ist wie zweitrangig bei diesem wunderbaren Jeannon.
Ach, Champi. Champi, die Rose schon am Anfang.
Ja,
warte noch ein Moment in der Podcast.
Nein. Eine kleine Geschichte. Ich habe das Gefühl, das hast du mir auch gesagt, mal, dass ich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre vor dem Ding sogar, oder noch länger, ich bin mal da gewesen, als jung, als 20-Jähriger.
Aber das war noch vor meiner Zeit gewesen.
Ja, und habe ein Demokassettchen abgeben, das ich mich wollte, als Studiomusiker bewerben.
Das ist übrigens immer noch da, irgendwo in einer Kassettenkiste.
Ein Kassettchen mit einem, ich weiss noch das Cover, ich spindeldünn, 57
Schwarz-Weiß.
Kilo oder so, was wie ein Drogentoten aus. Genau. Eben, gell, das war noch etwas anderes gewesen. Das war noch nicht du gewesen.
Ja. Ja, das Kassettchen, das ist mir sehr, sehr präsent. Ihr habt ja, das ist ja bei euch irgendwie wirklich wahnsinnig, was ihr alles macht. Also vor allem jetzt, Gigi, du bist ja nicht nur mit der Musik rumturnen, sondern du bist ja irgendwie wahnsinnig viel auf der Bühne, auf der Theaterbühne, die Comedybühne. Also nur ein paar Sachen, die ich da mir notiert habe. Forever Young, Sister Act, Jukebox Heroes und noch viele mehr.
Ja, ich bin da reingeschlittert. Ich weiss gar nicht, wie das passiert ist, aber es ist eben schon mega lang her auch.
20?
Ja. Auch schon 20 Jahre her oder noch mehr als 20 Jahre, wo ich angefangen habe mit so Sachen. Ich habe eine Anfrage bekommen von Dominik Flaschka, ob ich echt auch mal Theater spielen würde. Und ich so zu meinem Kollegen, der mit mir gewohnt hat, wer ist das? Und er so, hey, das ist im Fall der, der die geilen Stücke macht. Weil er war Schauspieler, mein Mitbewohner, und hat gefunden, so, da musst du mitmachen. Es sind natürlich musikalische Stücke. Mhm. Es sind nicht einfach Theaterstücke. Mhm. Und ich muss sagen, seither habe ich noch nie mit einem anderen Regisseur zusammengearbeitet. Ich kenne nur das Theater von Dominik Flaschka und die ganze Company, Shake Company.
Ja, grossartige Truppen, oder?
Und wir haben gespielt Sekretärinnen, wir haben gespielt Bye Bye Bar, was übrigens dieses Jahr wiederkommt.
Das ist legendär.
Das ist eine richtige, eine coole, absurde Sache mit viel guter Musik. Wirklich, es ist auch cool. Aber egal, dann, was mache ich jetzt dieses Jahr noch? Mamma Mia. Wir haben,
das ist eine grosse Kiste. Dann.
Ja, die habe ich aber schon mal gemacht auf dem Thuner Seespiel. Und bin eine von diesen drei Frauen, die da so Freundinnen sind. Auf jeden Fall, was haben wir noch gemacht? Ostside Story. Wir haben gemacht Jetzt erst Hecht. Wir haben gemacht.
Ja, ganz viel.
Jesus Gott, Happy End. Camping. Also,
das hört ja nicht auf.
Nein, es hört nicht auf. Wir haben ganz viel.
Jetzt wird es einem bewusst, dass man älter wird.
Wenn man es aber am
Aufzählen ist,
oder?
Was da alles schon gekommen ist, das ist ja unglaublich.
Ja.
Aber mir ist aufgefallen, du spielst meistens lustige Rollen.
Ja.
Könntest du dir auch vorstellen, mal eine ernste Rolle zu spielen? Siehst du dich dort drin?
Sie hat mal eine Polizistin gespielt.
Ja, aber die war mega lustig. Die hat alle verhaftet. Die hat alle verhaftet, ob sie falsch parkiert haben. Nein. Ich glaube, ich würde mir das zutrauen, aber ich bin im Moment gerade eher in der Comedy-Szene unterwegs oder in den lustigen Stücken unterwegs. Und ich glaube, lustig sein ist fast noch ein bisschen schwieriger als ganz ernstes Theater. Also schwieriger ist sehr schwierig. Leute zum Lachen bringen ist etwas gar nicht so Einfaches. Und darum finde ich das eigentlich noch gut. Eine gute Schule. Ich habe immer das Gefühl, bei unseren Stücken, die wir machen, haben wir auch Momente drin, wo auch sehr emotional sind oder einfach auch die Leute schwelgen lassen oder die Leute ein bisschen mehr
in die Tiefe, dass es doch auch noch
in die Tiefe gehen.
Eine versteckte Tiefe dann so quasi.
Ja, genau.
So
wo die Leute ein bisschen Tränen in die Augen bekommen. Und das finde ich eigentlich schön, weil das hängt ja alles zusammen. So eine richtig ernste Rolle würde ich schon einmal gerne probieren.
Es ist, glaube ich, aber auch so, dass Dominik einfach bei seinem Stück Gigi anfragt, wenn er findet, das wäre eine Rolle, die für sie passt. Das erste Mal, wo vielleicht jemand auch gut singen muss. Und sie hat wirklich ein Comedy-Talent.
Das kann man also wirklich so
stahlen. Ich glaube, er selber muss sehr viel lachen an Sabiren. Und man sieht wahrscheinlich, wo sie herpasst. Sonst fragt er sie, glaube gar nicht an, weil es gibt es gesagt, dass du zwei Jahre wieder nichts Theater gemacht hast.
Ja, aber es ist eben noch gut. Er macht ja die Regie, er regiert mich gut. Seit ich Theater mache, habe ich auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen auf der Bühne mit der Musik.
Ah, okay.
Also das ist wirklich
das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, Weiterentwicklung auch in dem Fall. Du
ich kann es anders auftreten auf der Bühne als früher.
Cool.
Auf jeden Fall.
Cool. Gibt es aber Figuren, wo du würdest sagen, das würde jetzt nie spielen, so etwas?
Ich glaube schon, es muss immer etwas mit mir zu tun haben. Es ist auch von meinem Charakter und von meiner Art, wie ich bin, abhängig. Wie ich eine Rolle fühle. Und man gibt mir natürlich die Rollen, wo man eben das Gefühl hat, es passt zu mir.
Und du bist ja zum Teil sehr harsch.
Ja, ich bin harsch.
Du gehst ziemlich Saures auf der Bühne. Ziemlich, also der Humor ist
ziemlich also bei dem letzten Stück schon,
zäppig. Ja. Gibt es eine Art Humor, wo du sagst, nee, da hört es jetzt bei mir auf?
Ich habe gerne ein bisschen englischen Humor, ein bisschen Böses. Ich kann das wirklich gerne, aber ich kann nicht so gerne so Schenkelklopfhumor. Bin jemand, wo, wenn ich in einem lustigen Theater bin, nicht so rauslachen kann. Ich brauche wirklich, es braucht viel, dass ich es lustig finde. Und es gibt eher billigen Humor, der mir nicht so passt. Ich kann es aber nicht beschreiben, was genau gemeint ist damit.
Ja, aber Schenkelklopfen, das trifft es eigentlich ziemlich. Wie sieht das bei dir aus, Jean? Gleich unterwegs?
Humorbefreit, total.
Nein, trocken ist
also, ich komme mir das weniger mit über, aber also Gigi und gesagt, dass so viel von mir offenbar sehr ein trockener Humor. Ich kann 10 Minuten nichts sagen und dann einen Satz und nachher...
Vertätscht es mich.
offenbar. Aber lustig ist schön. Eigentlich ist es der schönste Zustand, wenn man lachen muss. Es ist ja logisch, Lachen ist eigentlich das schönste
Gefühl. Eine gesunde Geschichte. Gigi, wie gehst du damit um, wenn du eine Pointe machst auf der Bühne? Und sie kommt nicht an.
Ja, das gibt es natürlich.
Kannst du das locker überspielen? Verunsichert dich das? Brauchst du einen Moment?
Nein, es darf mich nicht verunsichern. Es ist so gesetzt vom Regisseur. Mhm. Entweder ist der Witz nicht gut oder ich habe den falschen Moment verwünscht.
Das Timing.
Dann muss
Timing
ich einfach am nächsten Tag das Timing besser machen. Glaube ich.
Okay.
Oder mit dem Regisseur reden. Du, ich glaube, das kommt einfach schlechter. Mhm. Können wir den ändern?
Aber wie ist es im Moment gerade? Also, das kennen wir ja alle, jetzt, wenn man nicht auf der Bühne ist.
Ja.
Man hat das Gefühl, man erzählt jetzt etwas Sauglatz. Und das ist dann einfach so ein bisschen bedrückende Stille, die dann den Raum füllt.
Es befriedigt mich einfach nicht. Dann, natürlich. Aber ich spiele weiter und ich gebe nicht auf. Ich muss ja bleiben. Mhm. Ich muss ja die Person und ich spiele bleiben.
Ja, klar.
Und ich muss sie weiterspielen. Und dann kommt vielleicht der nächste Jahr und dann finde ich so, ach Gott sei Dank. Ja, so, oder? Aber ich versuche dann am nächsten Tag, wie gesagt, das besser zu machen und zu schauen, an was liegt es. Und
ja,
das ist ja eine Herausforderung.
Ja, ja, klar.
Und das ist ja auch cool. Das ist ja beim Theaterspielen auch wirklich spannend.
Es ist ja, das, eben das, was ich vorhin angesprochen habe, das Timing.
Ja.
Oder? Also da kann ja ein Bruchteil von einer Sekunde entscheidend sein.
Und man merkt ja immer auch, wenn die Premiere ist, dass man das Timing oder der Rhythmus mit der ganzen Gruppe noch nicht hat. Und dann nachher kommt das mit der Zeit, nach der 10., 12. Vorstellung, kommt das so in eine Rolle, wo so tack, bum, bum, und da kommen wunderbar die Pointen. Und das ist ein gutes Gefühl.
Eigentlich müsste man immer Dernière schauen, oder?
Ich glaube, wenn dann nicht irgendjemand noch die Idee hat, einen Dernière
Scherz zu machen. Ah, die ganz lustigen...
Das dürfen wir nicht. Das wird bei uns
verboten. Ah, ist das so? Ist das ein Verbot? Dernière Gags?
Unser Regisseur hat dann nochmals gesagt, hey, weißt du, wenn er jetzt so einen Witz machen will, dann ist er sicher nicht besser als der, den ich gebracht habe. Das ist so ein Wichtsack, oder?
Der Herr Flaschka.
Ja, der ist ein Wichtsack. Und dann hat der aber einmal sogar sich erlaubt, selber einen dernieren Witz zu machen, hat irgendwie einer von unseren Schauspielern Blut über die Bühne säckeln lassen. Und das habe ich mega lustig gefunden. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, er ist schnell vorbeigeflitzt, leider.
Ein Flitzer, ein Theaterflitzer
an
der Dernière.
Mit Säcken und so, aber sonst Blut. Güte.
Sag mal, wenn du auf die Theaterbühne gehst, verglichen zu einem Konzert, gibt es da Ritual, wo du bei einem Konzert machst, wo sich unterscheidet zu einem Ritual, bevor du auf eine Theaterbühne gehst?
Ja, auf jeden Fall. Beim Theaterspielen ist ein Ritual, in der Garderobe sitzen mit dem ganzen Ensemble zusammen und dort natürlich schminken, sich Zeit lassen, sich verkleiden. All das sind so Sachen, die wieder dazugehören, dass du ankommst und dass du auch kannst spielen. Und beim Musikmachen ist es anders. Da bist du zwar auch sehr früh dort, aber da hast du dann den Soundcheck, der ausgedehnt ist. Mhm. Was mir wichtig ist, auch die ganzen Sachen anstellen, aufstellen, ein bisschen viel arbeiten, viel schleppen, damit man auch kann die Energie, die man hat, das Adrenalin ein bisschen abbauen. Gehört auch dazu. Ist eine wichtige Vorbereitung, finde ich. Und dann
Theater hat null Alkohol, steht in den Verträgen. In der Musik gibt es keinen Vertrag, da kann es einmal.
Ja, eben, und das dürfen wir wirklich nicht. Das dürfen wir nicht.
Das sind ja ziemlich
Theater, strikt,
ja. Also so das bekannte Küppli vor der Aufführung.
Das ist natürlich unfalltechnisch, weil ich glaube, es hat mit Versicherung und so zu tun.
Wir haben das nicht.
Sind ja wie abgestellt.
Okay.
Wenn dann etwas passiert, was auch immer,
ja,
dann ist die Musik anders. Ja.
Wie ist es mit dem Lampenfieber? Gibt es da auch einen Unterschied zwischen der Theatergeschichte und der Musikgeschichte?
Ich behaupte, ich kann mehr Lampenfieber beim Musik machen, weil ich ganz alleine als Frontperson da stand.
Ja, klar.
Und es ist natürlich dann beim Theater, abhängig vom ganzen Ensemble, wie das läuft, da bist du nicht selber schuld, wenn etwas schief geht.
Nein, du bist eine Rolle, du bist nicht Gigi.
Ich bin nicht mich. Also, uh-huh. Und das tut mir so gut, damit es nicht mich zu sein. Uh-huh. Und dann aber eben auf der Bühne zu sein als mich. Und ich bin mich. Mir wird gesagt, ich sehe eine authentische Person auf der Bühne. Das möchte ich gerne. Und das tut mich schon nervös machen. Uh-huh. Bedingt Lampenfieber. Ist aber vielleicht auch wichtig, um die Kraft zu haben, weil ein Gig ist einfach auch
sonst will man es zu locker
sehr
nehmen,
anstrengend.
Meinst du dann auch? Weißt, wenn man die so ein bisschen zu leger an die Sachen angeht? Und
nein,
so,
es ist
und
nicht, so bisschen, nein, es ist wichtig. Ist das Teil Publikum will etwas. Und du willst etwas von innen, also musst du liefern.
Wie geht es dir, Jean-Pi, mit Lampenfieber?
Ich bin nie nervös, es ist ganz schlimm. Nein, es ist... bei mir glaube ich noch etwas schlimmer als bei der Gigi. Mhm. Also schlimm ist es am meisten, wenn wir das Zweite spielen, dann können wir uns so richtig aufschauen auf der Fahrt zum Konzert. Mhm. Du, wenn wir nicht kehren, bei der nächsten Raststätte und heim grillieren oder so.
Fernsehen schauen.
Oder einfach von mir aus beten, das, es gibt nicht mehr irgendetwas.
Und wann leitet sich das?
Das leitet sich eigentlich vom ersten Ton auf der Bühne, aber erst auf der Bühne. Okay. Aber es braucht nicht 3-4 Songs oder so. Also bei mir ist es... sobald ich am Spielen bin, ist es meistens fast immer weg. Ganz selten hat es mal gegeben, wo irgendwie ein ganzes Konzert das so geblieben ist. Aber das sind dann andere Gründe vielleicht gewesen. Aber sonst,
da gibt es verschiedene Stufen.
Es gibt ganz verschiedene Stufen, das kann mit jeder Band anders sein. Am schlimmsten ist es bei mir schon, wenn wir spielen. Ich glaube, das Gleiche ein bisschen wie im Theater, wie sie sagt, weil da bin ich komplett ich. Oder? Das sind Songs, die ich geschrieben habe oder wir geschrieben haben. Gesagt, wenn niemand kommt und alle rauslaufen, dann bin ich die schuld. Wenn ich jetzt bei einer Sina oder bei einem Bassi spiele und dort niemand kommt und alle rauslaufen, dann ich spiele nur mit. Klar bin ich dort auch mich, logisch. Aber die Verantwortung ist anders gelagert natürlich.
Ja, wenn niemand kommt, hat man das Gefühl, man sei nicht gut genug.
Ah, das ist grässlich.
Und dann, ja, dann gibt es verschiedene Stufen, ja. Wenn wir eine CD drauf haben, dann kann ich komplett durchdrehen. Ich weiß noch eine CD drauf.
Das ist.
Also, dann kann ich sagen, oder sagen wir, die ist am 13. April. Ne? Dann weiss ich schon im Januar, okay, mein Jahr fährt am 14. April an. Bis dorthin ist man Standby, weil es kommt ja dann der Moment. Also da kann ich mich in etwas hineinsteigern. Aber ich arbeite immer an dem natürlich. Es klingt jetzt schlimmer, als es ist. Also ich weiss auch, dass das einfach zu mir gehört. Und ich weiß auch, wie das Gefühl nachher ist. Weil das Gefühl nachher, auch während dem Gig, ist natürlich fantastisch. Also ich mache nichts lieber als spielen, logisch. Aber das Gefühl, wenn dann der Vorrang verhalten gibt, wenn du hinten wieder Garderobe bist und vielleicht ein Glas Rotwein nimmst nach dem Gig, ist glaube ich auch einfach geiler, weil es vorher halt in der wirklich war.
Ja.
Das ist vielleicht bei mir auch sogar technischer Scheiß. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weiß gar nicht, ich kann es nicht einordnen. Ich weiß ja, dass ich spielen kann. Ich weiß ja, was ich spielen muss. Meistens. Wahrscheinlich habe ich mehr Angst, dass ich das Gerät aussteigt und der Amp raucht. Oder ich weiß doch auch nicht.
Das kommt mir jetzt gerade sehr bekannt vor mit dem Podcast, mit den 4 Kameras und mit all den Geräten, die laufen. Nimmt es echt auf, knackt es irgendwo. Ah, grässlich. Aber ich freue mich dann schon aufs Gläschen Wein mit euch
nachher. Ich mich auch.
Und darum braucht es die Anspannung. Zum die Theater. Geschichte, noch schnell einen schönen Abschluss zu finden bei dir, Gigi. Gibt es eine Lieblingsrolle, die du gespielt hast bisher und gibt es eine Rolle, die du gerne mal spielen würdest?
Das kann ich nicht so sagen, aber ich habe komischerweise verschiedene Stücke gespielt. In diesen Stücken bin ich immer eine Rosi gewesen. Ich bin eine Rosi gewesen bei Mama Mia, ich bin eine Rosi gewesen bei Ostside Story, ich bin eine Rosi gewesen irgendwie sonst noch jemand. Jetzt bin ich letztens mal, was bin ich gewesen? Wie heisst die? Gisela.
Gisela.
So einen blöden Namen, ich dachte, das ist ja grauenhaft. Aber egal.
Gisela aus dem Säuleamt.
Ja, genau.
Dann noch.
Dabei bin ich vor ihm lang. Ja, ist fast so schlimm als Säuleamt.
Hallo.
Die Lieblingsrolle. In der Bye-Bye-Bar bin ich eine Person, wo ich sehr gerne gespielt habe, wo ich super finde. Wo kann singen Gigi von Arosa und dann kann sie aber auch singen With a little help from my friend.
Okay.
Und dann, wenn sie das singt und so völlig so ab, abgeht, wie verblöd, geht es in ein Loch. Und das finde ich mega lustig.
Okay.
Das habe ich gerne gespielt.
Aber jetzt die letzte Rolle, die du kannst, ist natürlich auch grossartig. Das Forever Young. Also wir sind ja alles etwa 100-Jährige auf dieser Bühne.
Ah, ich sehe.
Mürrische, grässliche, alte.
Tourette-Syndrom. Ja.
Grässlich. Ja. Also wenn ich denke, oh, so wird sie dann vielleicht mal. Nein. Nein.
Ich bin schon ein bisschen gätzig.
Aber schön ist ja eben, wie du ja immer gesagt hast, das erste Mal eigentlich, wenn du von der Bühne kommst und dich abschminkst, bist du nachher jünger.
Ist ja, super. Das ist ja cool.
Also es ist ja meistens umgekehrt.
Ah, das ist cool. Du betonst jedes Feldchen, das du hast.
Ja, natürlich.
Überall. Alles mit dunkler Farbe. Und nachher bist du wirklich so grauhaft.
Da fällt dir jedes Mal ein Stein vom Herzen. Nachher findest du so. Wenn du die Schminke wegst, denkst du, ach Gott sei Dank.
Ja, also, ja.
Es tut gut.
Ja.
Das ist wirklich ein gutes Gefühl. Ich dachte, ich sehe nicht jung aus. Fuck.
Super. Sag mal, deine Stimme, ich meine, deine Stimme ist ja grossartig. Die berührt, die hat Power. Es sind feine Sachen, die mich umhauen bei dir. Es sind die kraftvollen Sachen, die wirklich so törli, so, wow, da passiert etwas. Hast du das Gefühl, in all diesen Jahren hat sich deine Stimme verändert, was die Emotion betrifft? Ist das eine Weiterentwicklung?
Ich glaube nicht, dass die Emotion verloren gegangen ist oder mehr geworden ist. Das glaube ich nicht. Aber meine Stimme ist, glaube ich, reifer geworden. Und sie ist mehr meine geworden. Also, ich habe mich sicher entwickelt. Also,
ich nehme ja seit 30 Jahren eigentlich deine Stimme immer auf. Ich finde schon, dass sich es verändert. Nicht jetzt massgebend verändert. Aber ich finde, also gerade jetzt in dieser Touch-Zeit, wo ich ja noch nicht dabei war, jetzt nicht mit mir zu, aber dann hast du noch ein anderes Style gehabt zum Singen.
Also, ja, ich finde auch.
Ja. Und dann, also vielleicht noch nicht so, in den Details sind wir, glaube ich, nachher genauer geworden, weißt du?
Ja,
in den kleinen Hühnerhaut-Details irgendwie, da bin ich dann ganz pickt. Ich finde es einfach geil, ich finde es super.
Da ist er für mich
sie eben. Sie aufnehmen, erstens mal, da habe ich blöd gesagt, 10 Spuren. Mhm.
Der beste Vocal Coach.
Der Song gesungen hat. Und ich liebe die Details, wenn es irgendwo mal kratzt oder ein bisschen. Das kann ich 10-mal hören, aber das finde ich, es tönt genau gleich. Aber da hat es das kleine Kratzchen, das ich so viel geiler finde. Und also, das kann man auch übertreiben, das mache ich sicher zum Teil. Aber und ich finde, auf das haben wir schon ein bisschen mehr auf achten.
Mhm. Also ich glaube, durch dich habe ich auch mehr angefangen, mich achten und mich beobachten, wie was tönt.
Mhm.
Ganz sicher durch die Arbeit mit dem Schatten.
Du hast jetzt gerade gesagt, er sei der beste Vocal Coach.
Ja.
Kann man das so sagen? Er hat dich ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, wo bei der Gigi Perlen versteckt sind.
Keine Ahnung, das würde ich weiß gar nicht. Es hat sich so gegeben. Wir sind ja dann immer das Zweite. Und können uns blöd gesagt auch alles sagen. Weißt, dann musst du ja nicht so vorsichtig sein, wie man dann kannst ja sagen, du kannst ein bisschen weniger. Das darf ich mir jetzt nicht sagen, aber wenn es jetzt zu nichts gegen den Storage jetzt als Beispiel hochachtet von dem, aber wenn es jetzt findet, immer so, dass man das tönt, hast du ein bisschen weniger Storage.
Das ist mehr so ein Gott.
Ist jetzt aber, ja, gell, Marc, es ist nichts gegen dich, du singst fantastisch, es ist mehr, das finde ich ein bisschen weniger. aber das haben wir zusammen ein bisschen erarbeitet.
Ja. Also,
ich stehe auch persönlich mehr auf Frauenstimmen als auf Mannenstimmen. Und da natürlich das Glück, dass ich, wenn ich Songs mache oder mit ihr eben Songs mache, ist ja für meines Erachtens dann noch die beste Stimme, die das Lied noch singt. Das ist ja schön, dass es nicht sehen.
Du hast mir jetzt vor kurzem ein Demo zugeschickt, wo ich sage jetzt noch nicht, um was es, dass es geht, aber ich habe mal dafür reinhören. Und das ist auch wieder, also es hat dort auch so zwei, drei Momente, wo ich dir dann auch geschrieben habe, hey, da mit dem Wort, hey, was sie da macht, hey, das ist ja, da geht mein Herzchen auf einfach wieder. Ja,
aber das ist frei
raus. Das ist das Feeling. Ja, das
ist aber auch nicht überlegt.
Kann man das lernen, Feeling?
Ja, ich glaube, man muss es einfach allgemein fühlen im Leben. Man muss es doch fühlen. Oder? Also weißt, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, einfach Vollgas rauszublären, egal wo es hingeht, ohne dass du ein Ziel hast, ist es doch auch ein gutes, also ist doch eigentlich noch schön. Ich glaube, es hat auch mit viel Lebens...
Ich glaube, viel so kann man nicht lernen. Das heisst aber nicht nur, dass Musiker Feeling haben. Es gibt ja auch Musiker ohne oder weniger.
Mhm.
Also Feeling in der Musik kann man, glaube ich, nicht lernen. Das ergibt sich, das ist, glaube ich, ein bisschen angeboten. Das heisst aber nicht, ein Schreiner kann genauso ein Feeling haben, jetzt vielleicht mehr, wie er das Holz bearbeitet oder so. Oder vielleicht ja, ist sogar auch noch ein Wahnsinnssänger, der Schreiner. Das ist ja gleich. Also Feeling gibt es ja in ganz vielen Lebensbereichen.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich, das sind wie Talente, die wahrscheinlich jedem Menschen ein bisschen irgendwo in einem anderen Segment gegeben sind.
Das ist jetzt gerade ein wunderbarer Übergang von der Gigi, Theaterbühne, Sängerin, Feeling zu dir. Champi, du bist ja, das kann man wirklich so sagen.
Der gefühlsloseste Gitarrist.
Es ist unsäglich. Bei dir spielt, du spielst mit der Seele. Das ist unglaublich, was da passiert. Wenn du kannst, ich tue das immer gerne den Leuten erzählen, du kannst einen Ton spielen. Ich habe das Glück gehabt, dass du bei meiner Maibaum-Geschichte damit gespielt hast.
Genau.
Und dort hat sie ja ein Solo. Und du spielst über längere Zeit einfach einen Ton in dem Solo. Und es ist Magic. Es ist einfach Magic pur. Ja, es ist wirklich grossartig. Das ist ja sehr etwas Intimes eigentlich. Weißt du, wenn man ja so aus der Seele raus spielt, gibt es einen Moment, wo dir das Zeigen von dieser Nacktheit quasi auch Mühe bereiten kann, dass du Mühe hast mit dem Zeigen von dieser Seele.
Ja, also es ist ja schon ein bisschen die Hosen runterlassen, ja. Mhm. Eigentlich, das stimmt schon. Aber ich glaube, das passiert einfach. Also weißt, ich weiß ja nicht, ich weiß ja auch nichts über Feeling. Ich kann nicht sagen, ich spiele das aber möglichst gefühlvoll oder... Es ist, also jetzt gerade bei Solos zum Beispiel, das ist natürlich nochmal etwas, es ist ja wie eine Solo-Performance, dann dort stellt bei mir schon irgendetwas ab. Also da bin ich nicht ansprechbar, da bin ich irgendwie schon, ich weiß auch nicht, wo ich denn bin. Also ich bin auch nicht gross am Studieren, außer das ist ganz kompliziert. Das ist, ich habe auch schon gemerkt, dass ich nach Konzert, nach so einem Solo zum Beispiel, heiser bin, obwohl ich kein Wort gesungen habe.
Effektiv.
Ich habe schon gemerkt, ich schnaufe gar nicht in so einem Moment. Also, wenn es irgendwie ein minütiges Solo ist, kann das sein, dass ich glaube, gar nicht schnaufe dann oder so. Also, es gibt, oder wir haben auch schon Toninsch aufgenommen. Ich mache ganz komische Töne.
Also, ist mir jetzt noch gar nie aufgefallen. Aber gut, vielleicht hören wir einfach in der Regie ein bisschen zu laut.
Genau, aber ich kann mich an einen Fall erinnern, wirklich, bin ich immer draußen im Raum, im Solo aufnehmen, und dann hast du ja das Talkback, wie jetzt, oder? Und das haben sie auch mit aufgenommen. Und nachher sind Champions reingekommen, super Solo. Und nachher komme ich rein, dann liegen die am Boden und haben Lachkrämpfe. Und dann lassen sie mir laufen, aber nur das Mikrofon vom Talkback.
Ja, ist nicht wahr.
Und dann hat es einfach nur gerunzt. Und geigst.
Aber du hast aus der Seele gerunzt.
Es hat nichts mit dem zu tun, ich spiele nichts.
Ja.
Nichts. Also nicht einmal, es ist nicht George Benson, ich singe alles. Ja, nichts. Einfach nichts. Das ist
Mafian.
Und dann ist das, ja, dann, also wahrscheinlich bin ich dann schon, nicht jetzt im Nirwa, irgendwo, keine Ahnung. Woanders. Und das, wenn jetzt das blöd gesagt an einer deplatzierten Stelle, wo es vielleicht nicht gerade so passt, du eben, wie du weißt, in der Nacktheit, dann, und nachher kann das einmal ein peinlicher Moment sein. Oh, Scheiße, man hat ja dann viel von sich gezeigt und es ist vielleicht gar nicht der richtige Moment oder auch nicht der richtige Ort gewesen oder sowas. Und das kann komisch sein. Aber eben steuern kann ich das nicht. Das passiert zum Glück immer noch. Also, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme und so, es passiert auch heute noch. Wie vor 30 Jahren, wie vor 40 Jahren. Das wird sich auch nie ändern, nehme ich an.
Wo du angefangen hast, Musik zu machen, hat es dann irgendeinen Musiker gegeben, der dir das wie so ein bisschen aufgezeigt hat, wo du realisiert hast, hey, so der 100 Meter in so und so viel Sekundensäckchen, das ist jetzt nicht dort, wo ich hin will, sondern...
hat man auch mal geübt, logisch.
Ich meine, was hast du für Ausbildung.
Ja, in dem Sinne kenne ich.
Mikroklubschule also, ist es, glaube ich, nicht.
Nein,
glaub,
in dem Sinne kenne ich. Nein, aber wenn
wir, Wien hast du mal
erzählt. Ja, aber das ist natürlich, da habe ich schon 15 Jahre Gitarre gespielt.
Okay.
Also, wenn ich ganz zurückgehe, ich habe mit 13 angefangen, gerade mit E-Gitarre. Und dort habe ich natürlich den geilsten Gitarrenlehrer gehabt, den man sich überhaupt nicht wünschen konnte. Das war ein 20-jähriger deutscher Rockgitarrist, immer. Völlig bürgerliche Musik aus, in Dieterke, Musik aus Lips. dort habe ich eine Gitarre gekauft und bin dann dort angemeldet gewesen, zum Unterricht, weil ich nicht gewusst werden. Und dann war der Rocktyp dort gewesen. Und ich bin 3 Jahre zu dem einfach eine halbe Stunde pro Woche. Aber das hat mich, glaube ich, schon geprägt, weil der halt eben, der hat so Sachen gemacht, wie nach 3 Monaten so schon, hat der wahrscheinlich gemerkt, der Bub wird und hat auch Talent irgendwie. Der hat mich mitgenommen. Das ist bei uns zu Hause bei den Eltern vorgefahren, mit dem grossen Töff, mit dem Helm aufgesetzt, dann sind wir würrelos gefahren. In die Tiefgarage, dort in den Übungsraum, und dann hat er mir Flying V vor dem Marshallturm um den Kopf gehängt und da konnte ich mitjammen mit 25, 20-Jährigen, so, weißt, Spiel mit. Mhm. Und das ist natürlich, und du bist 13, das ist natürlich
das ist so
mega.
Da finde ich, also ich meine, so Musikunterricht erleben, wo es eben um Musik geht, um, wir haben viel gejammt, er hat Rhythmus gespielt, ich soliere oder umgekehrt, nicht irgendwelches Zeug. Es ist, glaube ich, schon dort einfach eingeleitet worden, dass Musik ist etwas, was im Herz kommt und nicht, klar, muss man technisch Zeug lernen, logisch. Mhm. Und sonst Gitarristen, ja, ich nie wirklich, klar gibt es da Jeff Becks und Hendrix habe ich damals gar nicht gekannt, blöd gesagt, weil das ist ja schon über 10 Jahre her gewesen, das ist für mich wie 2 Jahrhundert. Damals als Bub, oder? Habe ich dann nachher natürlich logisch irgendwann entdeckt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich insgeheim unbewusst hat mich Pink Floyd, David Gilmour, sehr beeinflusst. Macht ja auch noch Sinn, ich finde, so weit auseinander ist das nicht. Aber nicht, dass ich jetzt das jemals gross analysiert hätte oder so, aber die Art, habe ich das Gefühl, es hat schon eine Ähnlichkeit. Und ich habe viel als Kind, ich habe Pink Floyd oft gehört, nur schon im Fernsehen, so, ich weiss es noch, die Surf-Filme gelaufen sind, wo Wellenreiter ist immer die geile Musik, Shine on your crazy diamond. So. Das kann ich so in Erinnerung. Also, würde ich jetzt schon, also wenn ich irgendeinen Einfluss würde sagen könnte, würde ich den Namen schon sagen.
Wenn der Champi zu Hause am Spielen ist, Gigi,
macht er gar nicht mehr.
Das macht er nur kochen die Heim.
Eigentlich kocht er vor allem. Nein, aber was früher ist das schon ein anders gewesen. Da hat er wirklich können, eigentlich hat er nicht können auf dem Sofa sitzen ohne eine Gitarre in der Hand.
Okay.
Und dann hast du irgendwie etwas im Fernsehen schauen oder so und dann hat er die ganze Dinge so, hat er schon irgendwie rumgefiddelt.
Und macht er jetzt gerade wieder?
Und jetzt hat er wieder ein bisschen angefangen damit. Und dann muss ich mir sagen, kannst du einfach mal aufhören?
Jetzt habe ich dich wie auf das auswählen. Ist aber auch eine schöne Antwort. Weißt du, wenn er am Spielen ist, dass es dann wie dir wieder bewusst wird, was das für ein Gott an der Gitarre ist, wo du da geheiratet hast. Wir können das auch schneiden, weißt du, dass wir jetzt es eine ganz schöne, wohlwollende Antwort. Nein, das machen wir nicht.
Einfach, nein, aber... Ich meine, es ist halt schon so, dass er auch während wir zusammenspielen oder wenn ich ihn sehe mit anderen in seinen Solos und so weiter oder auch wenn er einfach so spielt, ich meine, er haut mich immer wieder von den Socken. Das ist unheimlich. Mhm. Und ich bin natürlich wahnsinnig stolz und ich mag mich erinnern, wir sind einmal im Volkshaus gewesen, Nights of the Guitar.
Kaufleute.
Hey. Und dann hat er ein Solo abgehauen, wo ich nachher nur immer noch gekumpelt bin, aufgekumpelt und geschrien habe, das ist mein
so geil. So geil.
Ich habe so blöd da.
Aber das ist der Hammer, das gibt es ja auf YouTube.
Ja.
Ich habe das am Fernsehen gesehen, das ist übertragen worden. Und das hat mich dort ja auch, ich meine, das war irgendwie 2 am Morgen, wo das irgendwie kam.
Das ist so geil.
Ich habe das gesehen und ich dachte irgendwie, aber das ist ja nicht von dieser Welt, oder?
Das ist jetzt genau so ein wegen Nervosität nochmal. Das weiss ich, war so ein Moment gewesen. Wann ist das? Mitte März, gut, es ist Januar. Was mache ich jetzt bis dann? Jetzt bin ich einfach jeden Tag nervös, nur wegen dem. Wirklich schlimm.
Ja, also,
und dann Horror. Bist du noch irgendwie fast als Letzter dran, nach 2 Stunden, wo schon 20 Gitarristen.
Oh, und hast so abgedruckt.
Ich weiß nicht.
Bleibend.
Ich weiß gar nicht, wie das gegangen ist.
Bleibend.
Also, oder? Also,
und
das
eben
ist,
immer
ich meine, einfach wenn du mal wieder einen schlechten Tag hast und irgendwie findest du, dann mal ein bisschen Zechennägel schneiden oder irgend sonst etwas machen, halt, weil der Tag so sinnlos ist. Geh mal auf den Clip, auf den Purple Rain Clip, wo du das Solo gespielt hast und liest die Kommentare.
Ja, der ist schlecht, ja, der komische, der Dude schneidet deine Haare, man sieht deine Glatzen und so Sachen.
Ja, der hat aber keine Ahnung von Musik, wenn einem Glatzen auffällt bei dem Gitarrespiel.
Da habe ich mich so lachen, so ist es noch lustig. Ja.
Aber sind wir gerade beim Thema, also, oder schon fast beim Thema, ich meine, du hast, um nur ein paar wenige zu nennen, Mark Sway, beim Seven, beim Pippo Polino, beim Konstantin Wecker.
Also Sina, Seven, Baschi, Adi Stern.
Adi Stern, auch noch. Baschi ist jetzt, glaube ich, bist gerade im Moment am Spielen.
Ja, Baschi, Sina ist gerade aktuell, ja.
Und dann war die grosse Geschichte mit der Just Stone. Ich meine, das ist ja okay, Apple League.
Ja.
Wie ist das eigentlich zustande gekommen?
Ich glaube, es ist ja Ende, im 21. ist, glaube ich. Ja, 21. Hat noch etwas mit Corona-Ausläufern zu tun gehabt. Ich bin immer Kaffee gesessen, unschuldig, am Nachmittag wahrscheinlich ganz friedlich. Und dann ist das Telefon vom Management, habe ich gesehen, Sun Music oder weiss nicht was. Ich habe natürlich nicht abgenommen. Ich dachte, es geht, die wollen sicher etwas von mir. Dann habe ich die Combox abgelassen und dann ist das ein Manager, ihr Tourmanager war lange Jahre aus der Schweiz gewesen. Einfach der, der Tournee gebucht hat in Europa. Und der, also ich habe den nicht gekannt, und der hat mich einfach gefragt, ob ich 4 Konzerte mit Joss Stone würde spielen wollen. Und dann habe ich dann doch zurückgelesen und gesagt, ja, das würde ich. Normalerweise hat es auch schon Situationen gegeben, wo ich so Zeug einfach nicht beachtet habe, wie vergessen habe. Und
Wahnsinn.
Ja, und nachher hat er mir gesagt, okay, dann läutet dir jetzt gerade den Keyboarder aus München an, da, den Musical Director. Und das ist dann 2-3 Stunden gegangen, das Telefon. Das ist mittlerweile ein Freund geworden natürlich, aber damals ist es sehr eher, wie sagt man?
Ja, da bist du gerade mal
ein bisschen einfürchtende Person, die mir gesagt hat, ja, kannst du das und so, kannst du das? Ich habe das gegoogelt von dir, das finde ich scheiße, das finde ich super.
Okay.
Ein bisschen Respekt, hat man dann ein bisschen, aber es ist so wunderbar, ein wahnsinnig toller Keyboarder, keine Frage. Ja, und dann habe ich dann die Live-Tapes irgendwie bekommen und dann haben wir 4 Tage probt. Wunderbare Leute kennengelernt, das sind ja Europa-Band, eine Band verschieden aus Europa. Eben wegen Corona, weil ich gemeint, so wie ich es verstanden habe, die hat englische und amerikanische Musiker gehabt. Amerikaner haben wegen Reisebedingungen von Corona, glaube ich, noch nicht dürfen so rumreisen.
Ah, okay.
Und in England war gerade der Brexit gewesen. Englische Musiker haben ja seitdem ein Desaster gehabt mit 1000 Fötzeln unterschrieben, dass sie überhaupt irgendwo spielen können.
Mhm.
Und sie hat, glaube ich, 4 Konzerte in Europa wie noch müssen spielen, die wahrscheinlich verschoben waren. Und dann haben sie gedacht, wir stehen eine europäische Band zusammen. Wenn das gut funktioniert und ihr auch gefällt, ist die Idee vielleicht, dann bleibt in Europa die Band, in Amerika gibt es eine andere, dann hat man auch die Reisesachen nicht. Und dann hat man die 4 Gigs gespielt, das sind dann 10 daraus geworden. Das ist, ja, und dort ist der eine davon ist der legendäre Gig in Biel, ist das gewesen. Wo das Output des Bell & Mew ist ja wirklich ein Gitarrespot, also wo im Original der Jeff Beck spielt. Und ja, oh. Wie geht man jetzt mit dem um? Kopiert man sein Solo oder nicht?
Holy cow, oder?
Ja, habe ich dann nicht so gemacht, einfach den Einstieg, die ersten 3 Töne sind gleich und nachher, und dann hat es geheißen, go, mach so lange, wie du willst. Also kannst, wenn du die Spannung 20 Minuten halten kannst, kannst du auch 20 Minuten solieren. Ja. Ja, gut. Ja, und dann ist das offenbar viral gegangen. Das ist, also so, Molly, ich habe das mal nachgeschaut, das ist ihr, glaube ich, zweites stärkste Video.
Wie viel sind es jetzt?
Es sind über 10 Millionen Klicks.
Hallo?
Und es sind ein paar tausend Kommentare. Und von denen
darf man ganz kurz schnell,
darf man schnell
den Wirken lassen?
Das nicht einmal mitbekommen. Ich weiss noch, ich war in Sardinien vor dem Schmine, ein halbes Jahr, wenn ich schon nicht mehr oder so halb noch bei der Joss Stone war. Und dachte, was macht die eigentlich? Ich bin ein bisschen auf YouTube gelaufen und dann sehe ich, das Konzert von Biel. Ah, das hat jemand aufgenommen. Das hat irgendwie, keine Ahnung, eine 500.000 Klicks gehabt. Das ganze Konzert. Ja, das ist schön. Und nachher sehe ich, dann ist ein Song ausgeschnitten, also der, einfach von der Spell New, wo eben mit dem langen Gitarre-Solo. Und dann sehe ich, 3 Millionen Klicks irgendwie. Und auf der ganzen Welt und immer die Kommentare, Haus, der Guitar Player. Und ich, und ich hocke dann morgen um 2 vor dem Schmine in Sardinien. Oh shit. Und dann habe ich das am nächsten Tag wieder angeschaut, das sind schon, blöd gesagt, 3.020.000 oder 30.000. Und dann habe ich das immer ein bisschen geschaut. Täglich 30.000, täglich täglich 30'000 etwa.
Abgefahren?
Und ich habe das nicht mitbekommen. Das war schon seit 3/4 Jahren auf dem Netz.
Okay.
Das überhaupt nicht mitbekommen. Und dann ist das... Ja, jetzt ist es bei 10 Millionen. Und das ist, jetzt ist es noch... Ich schaue das nicht regelmäßig an. Logisch, ich meine, gar nicht wieder schauen. Schätze, es sind jetzt vielleicht noch 1'000 pro Tag.
Das ist mega cool.
Aber es ist ja lustig. Also, ich meine, es geht ja da nicht um Wettbewerb, Klicks und sowas, aber...
Ist man sich ja auch nicht so gewöhnt,
nein,
oder?
Nein, ich bin irgendwie so jetzt ein Geist halt dort in diesem Internet, weil mein Name erscheint nirgends, also man kann nicht lesen, Champion von mir nicht. Also in den Kommentaren gibt es dann plötzlich wieder Leute, die schreiben, das ist ein paar der. Mhm.
Aber das ist so schön, dass du da mal die Anerkennung bekommst.
Auch schön, weil ja, die Leute, die ich kennengelernt habe, zum Beispiel zwei Wahnsinnigste, Arian und Ariel und Aristo, zwei Horns von Holland. Mhm. Habe ich ja vorher nicht kennt. Ich habe jetzt nicht regelmäßig Kontakt mit telefonieren. Oder der Flo Dauner, Schlagzeuger von der Fanta 4, war dort dabei. Mhm. Wo gerade, also für mich, und glaube gegenseitig ein bisschen menschliche Liebe auf den ersten Blick war. Also wir haben das gerade wahnsinnig gern gehabt. Der vorher noch nie gesehen und er mich auch nicht. Und auch musikalisch gibt es ja die Momente, wo ich sage, oh, der hat mir zum Beispiel auch mal dann gesagt, hey, er hat ja wirklich mit vielen Musikern so gespielt. Ich habe ja schon 1000 Gitarristen gespielt, aber irgendwie ist das anders mit dir so. Also.
Mega schön.
Ich weiß nicht, wie viele Produktionen wir schon da gemacht haben. Zig Produktionen, wirklich. Und mir ist aufgefallen, wir reden eigentlich gar nie gross im Vorfeld über den Job. Wir reden dann irgendwie, ja, jetzt gehen wir dann wieder auf Sardinien. Ah, ja, ich gehe im Oktober auch und so. Und ah ja, ist das schön. Wir reden über alles andere und haben uns gern und wunderbar.
Genau. Musik passiert.
Ja. Musik passiert einfach, genau. Und dann tust du dein Pedalboard da einrichten und ich drücke schnell Play, dass der Song da mal ein bisschen läuft und so. Und dann schliessest du die Gitarre an und fängst an dazu zu spielen. Und ich finde, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und dann nehmen wir auf. Und
ja, muss ich schon auch dazu sagen, ich glaube, ein Studio-Musiker sein oder einfach auf fremden Songs spielen. Und ich finde, ich habe noch nie gehört, aber wo man ja dann meistens das erste Mal gehört, ist schon etwas, ein meine Lieblingsbeschäftigung. Und zwar hat, glaube ich, auch wieder mit den Nerven zu tun und dem Perfektionismus. Wie es dort einfach, ich studiere dort nicht, klar muss ich studieren, was machen muss, aber ich will es nicht zu gut, weißt du, wenn du selber so einen Song von mir aufnimmst, dann kann ich an zwei Tagen, drei Tagen die Gitarre aufnehmen, weil dann ist es nie gut genug, oder? Mhm. Und dann denkst du schon mal viel zu viel. Und da ist ja, bei Aufnahmen ist ja immer auch das Zeitthema, oder? Wir haben klar 5 Songs, die wir heute aufnehmen müssen. Und dann machst du, glaube ich, automatisch einfach das, was gerade kommt und ohne studieren. Und meistens ist ja das auch das Richtige. Mhm.
Das ist ja eben das Faszinierende. Also weißt du, es ist dann, ja, ich habe mir da vorgestellt, man könnte vielleicht so einen... Eben, wir reden nicht über das, sondern es läuft im Hintergrund, steckst ein, fängst an zu spielen. Und ich habe natürlich im Vorfeld, wenn ich an einer Produktion bin, schon so ein bisschen eine Vorstellung, was könnte passieren. Aber das spreche ich dann wie gar nicht aus. Das lege ich ja nicht auf den Tisch. Und dann passiert es einfach. Und das finde ich so wahnsinnig faszinierend. Das ist nicht Theorie.
Ihr zwei, ihr spürt einander sowieso.
Stimmt, also wenn ich... zu dir ins Studio kommen, ist das schon etwas sehr Schönes für mich. Ja. Also sage ich, der Giga, morgen geil, ich kann zum Schauen
ins Studio. Ich
das sind eigentlich, ich kann fast sagen, ich hatte dir das glaube ich auch schon gesagt, das sind die Tage, wo ich eigentlich am glücklichsten bin.
Das sagt er mir
als
immer.
Als Mensch, nicht ich jetzt als Musiker. Als, ich fahre dann da über die Höcker, über den Hunkerhocker und nachher an diesem Flughafen da vorbei, über Land, schön gemütlich gehen und beim Fleischli zwei Gipfel kaufen. und nachher weiss ich viel, wir haben einfach einen schönen Tag dann. Mhm. Egal, wenn man zum Beispiel, es gibt ja auch Musik, die einem dann vielleicht mal gar nicht so gefällt, die man aufnimmt, aber auch dann, selbst dann ist es schön. Auch was wir schlussendlich gemacht haben. Und das hat natürlich schon ganz viel mit dir zu tun. Oder mit der Chemie von uns, aber...
Es ist gegenseitig, also das matcht jetzt halt einfach.
Da kann ich auch lang arbeiten. Also heute ist das nicht mehr so, aber ich weiß noch früher, das weißt du vielleicht nicht mehr.
Ich habe es noch sehr präsent. Die legendäre Flamenco-Geschichte, das dürfen wir schon
schnell... Ja, also ich weiß ja nicht, wie du damals noch drauf gewesen bist. Also wenn man am Morgen um 10 Uhr angefangen hat, ist dann am Morgen um 2 Uhr... Komm, einen Song machen wir doch noch.
Du hast schon gesagt, ist ja viel Musik, glaube ich.
Er wird nie müde. Was
ist eigentlich mit dem los?
Ich habe einfach einen Fahrplan gehabt, ich habe gewusst, da will man durch. Und das ist die legendäre Geschichte, wo du glaube eben um 2 Uhr morgens gedacht hast, so, jetzt sind wir gleich durch.
Genau,
und dann hast du gesagt, es hat da noch eine Flamenco-Szene.
So lässig.
Und dann hätte er doch noch müssen die akustische auspacken und Flamenco spielen. Das machen wir meistens um 2 Uhr morgens.
Genau, ja, oder? Vor allem, wenn man es nicht kann. Ja,
das weisst jetzt du. Also, es hat wunderbar funktioniert. Aber das sind, ich finde auch, das sind, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sehe, hey, der Schampi kommt. Ich meine, es ist ja Gott sei Dank häufig, wo wir zusammen arbeiten dürfen. Und ja, da geht man am Abend heim und schätzt sich glücklich, dass man so einen Job hat, wo man mit so Menschen Musik machen darf. Also ich finde, das ist ein riesiges Geschenk. Das bin ich jetzt, ich bin jetzt nur von mir sehr privilegiert, dass ich das erfahre und empfinde tiefe Dankbarkeit, dass man so seinen Lebensunterhalt verdienen darf und so bleibende Momente erleben darf. Das ist schon ein riesiges Geschenk, das langanhaltend ist und tief ins Herz geht.
Ein Geschenk finde ich, ja, weil es gibt doch ganz viele Menschen, die etwas arbeiten müssen, die
grosser Respekt.
Ich habe mir zwar auch schon überlegt, mach doch mal etwas Sinnvolles in deinem Leben. Also, weißt, wie, klar ist Musik sinnvoll und ja, ein anderer Bereich von den Menschen befriedigen. Eben seine Seele oder das Herz und sowas und Glück bringen und so. Ne? Aber manchmal, ja, was mache ich denn? Ein bisschen Gitarre spielen irgendwie seit 40 Jahren und verdiene so. Ich bin ja nicht reich, aber ich kann seit 40 Jahren leben von dem. Was
berührt die Leute. Und ich finde, das ist etwas, wo, ich meine, das ist doch, was gibt es noch Schöneres? Hey, hallo?
Ja, ist super. Hat natürlich Kino. Auch ein bisschen ein Ego, hat es natürlich nicht, aber irgendwie, also dann denke ich, etwas Sinnvolles, wenn ich jetzt in einem Pflegeheim arbeite, das ist sinnvoll.
Du pflegst Menschen. Du,
ja, gut. Ich meine, das ist auch eine Seelenpflege.
Absolut.
Ja. Oder? Ja, also, du machst logisch. Etwas Sinnvolles, Schampi. Ja, ja. Wollte ich einfach noch schnell unterstreichen. Also, das ist
nur wenn man so Krisen hat.
Also wenn du Lampenfieber hast, willst du immer ein Büstler werden?
Ja, nicht einmal ins Pflegeheim. Nicht einmal der
also Witte. Das ist auch
dann,
sinnvoll.
Dann stelle ich mir vor,
auf so.
Dem Töffel hocken. So geil.
Ja.
Nichts studieren, ob der richtig. Ah, so geil.
Wenn ich nur ein Büstler sein könnte, sagt er
dann. Das habe ich schon ein paar Mal überlegt.
Der Schampi als Büstler.
Dann nachher beißt er wahrscheinlich so einen Hund ins Wädli.
Ah, grässlich. Dann überleist du dir nochmal, ob doch der mit der Gitarre vielleicht gar nicht so ein schlechter Plan
ist. Das ist nur so ein Notszenario. Wahrscheinlich würde es mich nicht nehmen, weil ich zu alt bin.
Sag mal, wenn du am Arbeiten bist mit so vielen Leuten, die du jetzt irgendwie hast können arbeiten, wenn du jetzt vorher die Aufzählung gehabt, gibt es denn irgendeine Band oder einen Künstler, den du gerne in dieser Liste auch dabei hättest?
Ah, wo ich noch würde. International oder?
Das kannst du wählen.
Also international seit immer. Immer.
Soll ich sagen?
Melissa Etheridge war der Punkt 1 gewesen. Warum? Ich weiss es nicht. Eben stehen auf Frauenstimmen. Das ist Ende 80er Jahre, habe ich die, also die ist ja, glaube ich, erst dann etwa ein bisschen aufgekommen, wie für mich entdeckt. Und dann bin ich jahrelang, habe nur das gehört. Da geht es gar nicht einmal um Gitarre. Also, ich bin eigentlich gar nicht so Gitarre fixiert, mehr songorientiert eigentlich und Stimme. Dann ist dann die Sheryl Crow noch gekommen. Das also international, ich denke, das wäre natürlich toll, ja.
Da würdest du machen?
Ja. In der Schweiz, ja, in der Schweiz kann man sagen, natürlich, also in der Schweiz, ich spiele, die kann ganz viele schöne, also jetzt auch gerade bei Baji und Sina, immer abgesehen von uns, bei uns ist ja nochmal ein anderes Thema, das ist unser Baby, wo man sowieso gern ist, aber auch andere Sachen fordern. Was mir auffällt, mir ist natürlich wahnsinnig gerne dabei bei Leuten, die ein tolles Team haben. Abgesehen von der Musik, einfach menschlich. Das ist jetzt bei der Baji und bei der Sina wahnsinnig tolle Leute. Komplett zwei andere Teams. Also weißt, bis zu Management, zu Tourmanager, zu CD-Verkäufer, Musiker, alles. Das sind ja so 10-12 Leute, die da immer unterwegs sind. Und das ist schon noch das, was dann glaube ich wirklich schlussendlich ausmacht. Wenn du freust, weil du siehst all die Leute, oh Mann, dann gib mir denen geil, ich sehe die Leute wieder. Das geht dann auch darum, eben wie wir sagen, wir reden gar nicht um Musik, sondern es sind Freundschaften. Oder? Dann sieht man sich eins zusammen und hat es meistens sehr lustig. Und sonst in der Schweiz, ja, ich meine, mit den Patent-Ochsen würde ich auch gerne spielen, aber da ist ja die seit Ewigkeiten. Aber auch, weil ich das Gefühl habe, die machen Musik, also das ist jetzt Musik, die mich berührt. Mhm. Sonst könnte ich jetzt nicht eine Band, wenn ich jetzt eine Band müsste nennen in der Schweiz, die ich noch gerne würde.
Ja, ja, was ist mit dem Zucker, oder?
Ah ja, das ist auch mal Thema.
Das wäre doch geil.
Oder? Sind wir mal ehrlich, wenn jetzt da der Meister Zucker anruft und sagt, Champi.
Wahrscheinlich würde ich nicht zurückrufen.
Also, du wirst nicht abnehmen. Die Jungen kenne ich nicht.
Wenn er Nein würde sagen, würde ich ihn also schicken.
Da würde ich also ja so auch. Dann läutest du mir an und dann können wir zusammen schicken. Also
ja, aber da haben wir zum Beispiel ganz am Anfang von unserer Zeit, wo wir wirklich Anfang des 90er Jahre, hatte ich so eine absurde Szene gehabt. Ich weiß nicht, ob das etwas geworden wäre. Wir haben mit Gigi Motto Trio, also wir zwei und der Pim, ein Showcase gehabt in Mailand für eine italienische Plattenfirma.
Ja.
Wir heissen Scarpa, gell? Sonia Scarpa, genau. Sonia unsere Scarpa. Promoter in Italien, warum, weiss ich auch nicht. Wir waren ja ziemlich besoffen gewesen, dann am Abend vor dem.
Ja.
Auch egal.
Wie?
Auf jeden Fall, am Abend vorher haben wir in Locarno oder Lugano können an der Hauptprobe von Vasco Rossi einfach in einer Halle zuschauen. Das war niemand gewesen, einfach Vasco Rossi, die Band, weil der Mann von dieser Promoterin war der Mischer von Vasco.
Genau. Ah, okay.
Genau. Das haben wir jetzt auch nicht gewusst.
Das hättest du aber auch geil gefunden bei ihm mitspielen.
Logisch, dann stehen wir in dieser Halle und die probt dort und haben ein bisschen zugeschaut. Und dann weiss ich noch, dass der Toninsch, der zu mir kam, und hat gesagt, das gefällt ihm sehr, wie ich spiele. Hat er, glaube ich, offenbar über seine Frau, die sie CD gehört. Und er könnte das schon irgendwie schauen. Das sind ja eine riesen Family und wenn da meistens ein neuer Gitarrist, das sind ja sehr viele Gitarristen, die werden dann nicht rausgehen, die rücken eigentlich das Glied hinterher und dann kommt der neue Amistar dazu und dann sind es halb vier oder fünf Gitarristen. Weißt du. Er könnte schon vielleicht schauen, etwas machen, dass ich da vielleicht auch mal könnte.
Jetzt bin ich aber gespannt, wie die Story weitergeht.
Überhaupt nicht.
Ja, ich kann einfach Champi, erzähl. Champi, bitte erzähl.
Ich habe einfach nichts gemacht.
Was?
Die Probe ist dann fertig. Wir sind auf Mailand gesoffen und am nächsten Tag das Showcase kam mit Kater. Und ich habe mich nie gemeldet.
Ich muss dir sagen, dass ich das nicht verstehe. Und ich habe es eben dort gar nicht richtig gecheckt, dass du so etwas gehört hast. Ich habe das gar nicht richtig gecheckt. Ja, sonst hätte ich dir gesagt, go for it.
Ich kann ja nicht Italienisch können.
Ja, das ist eine blöde Ausrede. Ich wäre als Übersetzerin gekommen.
Nein, im Nachhinein ist es natürlich. Das heisst nicht, dass da etwas daraus geworden wäre. Aber ich meine, Vasco, der hat immer natürlich super geile Gitarristen gehabt.
Ja, cool. Also,
eigentlich ist das im Italo-Rock, ist ja Gitarre irgendwie.
Sag mal, ist es
schon eine Bedeutung?
Weißt du, warum macht man so etwas denn nicht? Oder warum hakt man nicht nach? Ist es eine Angst auch?
Das ist eine Angst, eine gewisse Bescheidenheit, die einem selber kann im Weg stehen kann. Ich habe schon ganz komisches Zeug gemacht. Ich habe schon an einem Studio angerufen, wo Cheryl Crow ist. Also, das ist ja schon lange her, wo ich mal eine Nummer bekommen habe und so. Das habe ich, also ich meine, das habe ich dann gemacht und habe mich nachher komplett bescheuert gefunden, weil es hat in New York wirklich jemand abgenommen. Und dann verläutet es und dann nimmt jemand ab und dann fährst du irgendwie als Schweizer Nobody irgendetwas auf zu erzählen. Das ist sehr peinlich. Es ist dann auch nichts daraus geworden. Eben, es sind schwierige Situationen und ich bin nicht der Typ, der mich vordrängt. Einfach. Ich kann das nicht.
Ich kann das jetzt noch ein bisschen nachvollziehen. Ich habe so ein Erlebnis gehabt mit anfangs Maibaum-Zeiten, wo ich da den Duftakrobat sang, das ist aber jetzt auch schon, Jesus Gott, schon ein paar Jahre her, habe ich der Kick für die Maibaum-Geschichte ist ja für mich so ein bisschen Grönemeyer und so ein bisschen die Schiene gewesen. Und dann hat der Grönemeyer ein Interview gehabt im Hechtplatztheater. Das ist ein SRF 1 übertragen worden und so. Und du hast noch ein Billett gewinnen für das Interview. Meine Freundin Develin hat mitgemacht bei dem Wettbewerb und hat ein Billett gewonnen für das Interview. Und hat mir das natürlich dann geschenkt. Du, schau, Hechtplatztheater, Sonntagmorgen, der Herbert Grönemeyer und so. Ich dachte, hey, da muss ich etwas machen. Und total fuselig, wenn ich mir das nicht überlege. Eine CD brennt, weißt du, ein CD-Rolling, einfach mit dem Song drauf. Und ein fuseliges Visitenkärtchen von mir, weißt du, so vom Studio. keine Chance. Im Hechtplatztheater, also es sind ja alle da gewesen, der Flaschka ist dort gewesen, die ganze Crew vom Hechtplatz. Und die sind nicht angekommen, man hätte nicht in den Backstage-Raum gehen können, der hat seine eigenen Leute dabei gehabt und so.
Ja.
Keine Chance.
Nein.
Und dann dachte ich, ja gut, dann nimmst du halt die CD wieder mit, oder? Und gehst halt heim, dann der Moment mal schnell, der muss ja irgendwie wieder aus dem Hechtplatztheater rauskommen. Und durch das, dass ich ja auch schon gespielt habe am Hechtplatz
gewusst,
und,
wo der Ausgang ist.
Und gemischt habe, dort habe ich gewusst, wo der Keiben Ausgang ist. Ich gehe doch mal schnell hinten schauen, so, ja, nach den Dings, oder? Hinter dem Hechtplatz. Ja. Und dann ist eine schwarze Limousine dort gestanden, so mit laufendem Motor. Dann dachte ich, ja gut, also ich meine, der Motor würde jetzt nicht laufen, wenn der jetzt noch eine Stunde reinhocken, dann warte doch jetzt mal noch schnell. Und dann ist tatsächlich der Herbert Grönemeyer rausgekommen. Und ich habe wirklich so zwischen den beiden Bodyguards noch so, hallo Herr Grönemeyer, hier ein Song von mir. Vielleicht haben Sie mal Lust und Zeit, den anzuhören. Auf Wiedersehen. Bin wieder gegangen. Ich glaube, die hatten die CD irgendwann mal Glimmer gerührt oder so. Ich weiß auch nicht, auf dem Weg zurück. Ich habe nie etwas gehört. Aber ich habe im Nachhinein müssen sagen, hey, bist du schon ein Klon. Also ich meine, das macht ja auch nicht da einfach ein CD-Rolling mit einem blöden Visitenkärtchen.
Aber hättest du es nicht gemacht, hättest du genervt. Wir haben dann eigentlich gleich
einen Namen. Wir haben etwas Gleiches.
Ja, ja, aber es hat mich genervt, wie ich es gemacht habe. Also es nervt mich vermutlich fast noch mehr, als wenn ich es
nicht gemacht habe. Wir haben es auch so, wir sind genau einfach nicht der Grönemeyer, sondern Gerald Groth ist zum Showcase in der RS3. Ja, 200 Leute, auch in einem Wettbewerb gewonnen, aber wir haben irgendwie, sind wir zum Tick gekommen, sind das schauen und dann, ja, sind wir jetzt da. Ich habe natürlich die CD mitgenommen, unsere damals Superstar-CD. Ja. Und dann, was machst du? Gibst du dir? Ja, die gibst du dir, was auch immer. Mhm. Logischerweise ist das Ding fertig gewesen. Und jetzt, ja, wir sind rausgelaufen, nicht. Und jetzt,
Ich habe mich so geschämt. Er ist wirklich zu denen angegangen und hat meine CD, also unsere CD, wo ich abgebildet bin, drauf ihre gegeben.
Ja, aber
und
Moment, aber wie das... So. Aber das ist ja wieder ein blöder Zufall gewesen. Wir sind ja... Vor, das war dann irgendwie am 7. Uhr am Abend fertig. Wir waren vor dem Radiostudio gewesen, und die war ja weg. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, jetzt müssen wir irgendwo essen. Und nebenan hat es so ein kleines, unscheinbares Thai oder indisches Restaurant gehabt. Und da kommen wir dort rein und da, die Mecken, die ganze Truppe. Und ich dachte, wie hockt jetzt die da?
Aber es
war
wirklich auch
mir
so peinlich gewesen, mein Gott.
Dann habe ich wirklich gedacht, ja, jetzt, das habe ich ja nicht erwartet. Aber eben, das habe ich ja nicht erwartet. Und dann hockt man dann und denkt, aber jetzt muss ich ja das machen. Das würde ich mir nie verzeihen.
Ja, ja,
und dann habe ich einen Grab abgestellt. Weißt du. Dann haben wir noch weiter geredet. Dann habe ich nochmal einen Grab abgestellt. Dann habe ich nochmal einen Grab abgestellt. Das weiss ich noch drüber. Und dann sehe ich mich noch, dann bin ich aufgestanden. Und der CD in der Hand, ich sehe mich, wie du läufst. Dann so eine bescheuerte Aktion. Du bist ja wie neben dir. Und du siehst den Jean-Pierre da mit der CD drüber. Und dann kommst du dann irgendwann an den Tisch. Und was machst du denn?
Mit Hello. Der Grappenfahne?
Hallo, ich habe, glaube ich, 2-3 CDs sogar. Und sie ist dann, wie man es glaubt, von ihr so ein bisschen munkelt. Es war recht zickig. Aber sie hat
mir gesagt,
ah, nice. Und sie hat gesagt, ah, is that you on the picture? Was gig ich mit roten Haaren auf und so. Egal, nachher ist noch der Gitarrist, den ich super finde, von ihr, der Peter Strout, ist dort gewesen. Den habe ich gerade im Fernsehen gesehen, ein paar Tage vorher mit dem Don Henley. Und das war auch nicht gewesen. Dann habe ich dann eine CD gegeben. Und dann haben wir ein bisschen, ja, bin ich 5 Minuten vielleicht dort gewesen, so mit dem ein bisschen geredet über... Gitarrenzeug halt.
Aber immerhin.
Und ja, der hat dann doch noch gefunden, ah, that's her, that in the corner.
Okay.
Und, so. Und sie so wahrscheinlich,
Du hast dich wieder verstanden.
Genau.
Gigi.
Also, und wie du gesagt hast, sie sind dann nachher raus und dann habe ich gedacht, wenn der nächste Papier kommt, ist wahrscheinlich die CD drin. Aber wir hätten es halt machen müssen.
Ja, ja, man muss es einfach
lustig.
Ich
muss auch Geschichten genau haben, um zu erzählen.
Genau, wie jetzt zum Beispiel. Ist doch wunderbar, ist doch eine schöne Geschichte. Du, ihr seid ein Bärli, macht zusammen Musik. Wie ist das so, als Bärli Musik machen?
Es gibt eigentlich in dieser Situation nur Vorteile.
Mhm.
Also es ist ja so, dass wir beide unser Ding haben, das wir zusammen machen. Wir haben je unsere Sachen, die wir einzeln machen. Und wir sind nicht Menschen, die einander beneiden, weil wir beide Sachen haben, die wir gerne machen. Wir sind nicht... eine Frau oder ein Mann, der daheim hockt und wartet, bis der Mann oder die Frau heimkommt, am Morgen um 4 Uhr von einer geilen Party oder einem schönen Gig. Wir verstehen das. Wir verstehen einander. Verstehst du? Ja. Wir beneiden uns nicht um die Welt, die wir noch haben.
Ja, ja.
Und das ist halt einfach wirklich eigentlich perfekt. Wir haben ganz am Anfang, als wir zusammengekommen sind, uns überlegt, ist das eine gute Idee. Mhm. Und wir haben das sicher zwei Jahre lang 20 Mal, während zwei Jahre lang 20 Mal den Schuh gegeben und gefunden, keine gute Idee.
Ist wahr.
Es also tut sich zu fest vermischen und so.
Habt ihr in einer Band gespielt gehabt?
Ja, wir sind auch schon Gigimoto gewesen.
Ja, wir haben das Trio Gigimoto, wo ja der Pim und mit ihr wieder Touch war.
Ja.
Irgendwann so etwa im 92 gefunden hat, er wird jetzt das mal ein kleines Nebenprojekt machen, das ist einfach nur...
Also das haben der Pim und ich eben miteinander...
Ja. Eben, ihr zwei ist das nur gewesen, das ist nur Gigi und der Pim war plötzlich mit akustischer Gitarre und Klavier. Und ich habe den Pim schon ein bisschen gekannt, ganz wenige. Wir haben dann,
haben das hier genau mit dir angefangen, wir haben das vorher nicht so gehabt.
Ja, aber ihr, wo ihr das geplant habt oder sowas...
Haben wir das wegen dir auch,
weil wir gewusst haben, dass... Hat oder?
Mal nein, mal.
Oh, okay.
Wir haben hier noch eine Band mit zwei Leuten und dann haben wir aber dich kennengelernt. Dann haben wir ganz, jetzt fangen wir an, dann haben wir irgendwie ganz spontan einen Gig gemacht.
Ja, das
von diesem Weg haben wir gesagt, okay, wir müssen das dritte das machen und dann erst ist das losgegangen.
Okay. Und das, der Gig ist ja, das ist legendär. Das ist am Nachmittag, habe ich den Pim gefragt, willst du heute Abend mitspielen im XOA-Büro, weißt du, Armee,
Hauptbüro.
Irgendein Fest, das die dort hatten. Und wir haben noch nie zusammen gespielt. Und dort haben wir dann irgendwelche Covers und weiss nicht was. Einfach zwei Gitarren und Stimmen. Und dann haben wir uns alle gerade musikalisch gerade ineinander verliebt.
Musikalisch?
Und so ist das. Musikalisch, ja. Wir sind ja genau wegen der Beziehung. Nachher haben wir vier Jahre zusammen Musik gemacht. Sie war verheiratet, ich hatte eine Beziehung.
Ja.
Und auch nicht. Das haben wir uns schon ein paar Mal gesagt, dass ich wäre jetzt nie darauf gekommen, dass ich mich in Gigi verliebe und sie offenbar auch nicht.
Wir sind Freunde. Mich.
Okay.
Also es gibt ja, wenn man von Beuteschema redet, nein, was ist so?
Du bist nicht mein Beuteschema.
Also weißt du, wir haben einfach zusammen Musik gemacht. Ja, gleichfalls. Wir haben eben einfach zusammen Musik gemacht und irgendwann nach etwa vier Jahren so gemerkt, wir sind sehr gerne miteinander zusammen. Und das ist ja super, dann fällt ja genau der Scheiß weg, wo weißt du, das Oberflächliche
ist. Ja, genau.
Er hat ja dann ein Mensch, ich bin gerne mit dieser Person, fühle mich wahnsinnig wohl immer. Und gegenseitig. Und
dann ist er eben dann wirklich, zum Beuteschema geworden.
Dann geht es wirklich um die Sache. Also dann und ist ja wirklich offenbar
Liebe.
Also,
wer ist denn zuerst gewesen, wo das...
Das ist ein bisschen gleichzeitig. Ja.
Ja, das ist...
Ja, das ist dann irgendwann passiert, ja.
Dass man dann einander sagt, du, ich glaube, ich bin verknallt. So.
Und das ist jetzt wie lange her?
28 Jahre. 96, Nein, 30 Jahre.
Lago mio.
Genau, und dann haben wir, wie sie gesagt hat, uns zwei Jahre immer getrennt, weil wir gefunden haben, nein, aber wenn wir jetzt Lampen überkommen,
dann die Musik, das Musikprojekt. Das ist ja so der Klassiker. Oder? Ja.
Darum haben wir uns geschworen, dass wir das trennen. Wir haben das recht pragmatisch können trennen auch. Dann. Das haben wir noch gut gemacht.
Ja, aber die sind zwei Wochen zusammen gewesen, zwei Wochen nicht. Und irgendwann nach zwei Jahren hat das einfach aufgehört und seitdem haben wir nie mehr eine Auseinandersetzung gehabt. Das ist komisch, wir haben nie nicht einmal eine Auseinandersetzung, eine Diskussion, einen Streit.
Das ist super.
Eben, das heisst natürlich nicht, dass es langweilig ist. Ich meine, wer wird schon zwanghaft streiten?
Aber wir gerne zusammen auch langweilig. Man darf langweilig. Es darf langweilig sein.
Wie auch sonst, weil es ja sehr aufregend ist, was man ja eben, wenn man ständig auf diesen Bühnen vor diesen Leuten und die Hosen abziehen.
Das ist super.
Hä?
Ich wollte immer noch mit dir sein.
Eben, dann ist es einmal schön.
Schambi, das ist, hast du jetzt gerade den Satz gehört?
Mille. Ja, ich wollte immer, ja, ich auch. Aber es ist einfach passiert und das ist ja schön und jetzt sind es 30 Jahre her und ich habe dann auch, wir haben auch schon viele Leute gesagt, aber wie machen die denn das? Ich meine, wir haben das Kind zusammen, wir machen Musik zusammen, ihr wohnt zusammen, ihr sind, also du bist ja immer um. Ich dachte, ja, aber wir haben auch immer etwas zu reden. Also weißt du, wenn es blöd gesagt und wir nicht über das Wetter reden, im schlimmsten Fall können wir über Musik reden, weil wir gerade am Song am Basteln sind und dann ist das weil halt beide Interessen am gleichen Ort sind und haben wir sonst noch gleiche Interessen, wie wir kochen beide gerne. Und
dann haben wir noch eine wunderbare Tochter.
Eben, und
Das matcht einfach.
Und
das,
wir langweilen uns auch gerne zusammen. Also es ist ja gar nicht langweilig. Also wir können ja einfach zusammen Fernsehen schauen. Das ist schon lässig sogar. Also, weißt,
voll cool.
Aber wie könnt ihr, das ist auch noch eine Frage, die mich interessiert. Wie, wenn ihr Songs macht zusammen, wie muss man sich das vorstellen? Also was ist denn da so ein bisschen der Ablauf?
Also normalerweise ist der Jean-Pierre Rennes dort der Motor in dieser ganzen Geschichte. In den letzten Jahren war. Und hat meistens die Idee gebracht. Wir haben zusammen Melodien biegen und er hat dann meistens textet und gemacht und ich habe es überarbeitet. So. Aber neuerdings haben wir ein bisschen eine andere Art und Weise, finde ich, wie wir vorgehen. Wir gehen dann
keinen Plan,
auf irgendwelche Ideen, die der Champi hat, drauf singen, eigentlich improvisieren, irgendeine einer Kuderwelsch-Fassung. Das haben wir jetzt seit einem Jahr etwa so gemacht. Und aus dem Kuderwelsch, der fast ein bisschen Englisch ist,
Macaroni
haben wir
Englisch.
Jetzt gemerkt, dass man das ja auch kann, Deutsch machen kann. Und jetzt haben wir angefangen, deutsche Songs zu probieren.
Ich kann ja das Müsterli dürfen hören.
Ich kann es neu, wir machen... Also die gibt es ja noch nicht, sind nicht veröffentlicht. Also wir haben zwei fertig, noch nicht gemischt, das mischst dann du.
Ja, das mischst dann du.
Da freue ich mich jetzt schon.
Und das ist lustig entstanden, also eben wegen, wie geht es weiter, das ist jetzt mal, also wir machen seit 30 Jahren das, und es geht jetzt nicht um den deutschen Markt, wollen, also dass wir nichts mehr zu erobern haben, ist eigentlich klar, es ist einfach passiert. Ich habe mal vor 5 Jahren vielleicht einen Text gehabt, oder einen Teil von einem deutschen Text, der mir gefallen hat. Und dann komm, wir probieren das mal. Es ist so absurd, immer Englisch Texte. Und irgend so einen halben Song gehabt. Und dann haben wir das probiert, aufgenommen. Einfach zum Schauen, wie das wirkt. Und wir haben es beide grässlich gefunden. Also für sie komisch zum Singen. Fußball. Und ich habe gedacht, das passt
schlechte
irgendwie
Melodie.
Nicht.
Okay.
Ja, wie auch immer. Es hat einfach,
Nicht gestimmt.
Und jetzt der Frühling, jetzt haben wir ein neues Studio müssen zügeln, haben einen neuen Raum gehabt, sind gerade wahnsinnig inspiriert, sind im Nu gerade 3 Songs gehabt, fast Musik fertig, Melodien fertig und mit eben mit Macaroni Englisch. Ja, weiß ich, bin ich natürlich am Texten gewesen, irgendetwas dann probieren. Und da kommt mir der Text wieder in den Sinn, ein Refrain-Text, und dachte, scheiße, das passt ja perfekt auf das neue Lied, also von rhythmisch, melodiös. Scheiße. Dann bin ich auch einer gesagt, wir gehen einfach den Riff singen und wenn es uns gefällt, ist gut, wenn es scheiße ist, dann
jetzt kommst du mal wieder mit dem Text. Ehrlich, ich habe dir doch gesagt, ich will das nicht, das schiesst mich an. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich tue dir
dann gefallen. Dann hat sie das gesungen und hat es selber beide gefunden.
Wir
das
finden es beide
noch,
cool.
Das ist voll noch geil.
Und wir können jetzt auch wie nichts verlieren. Also weißt du, wir machen jetzt einfach etwas. Und wir machen ja das sowieso. Wir haben
aber läuft das auch unter Gigi Mutter?
Ja, das läuft auch.
Aber wir haben einfach gar nie ein Konzept. Nicht. Wir dürfen eh alles machen. Wir sind jetzt so alt. Was will man denn jetzt noch? Man kann keine CDs verkaufen mehr. Man kommt eh nicht im Radio. Man kann höchstens eben darauf arbeiten, dass man weiterhin kann Konzerte haben kann, wo die Leute kommen und so weiter. Und warum nicht mal mit deutschen Songs? Oder vielleicht mit 3 deutschen und 2 englischen? Ist ja egal. Also ist total egal. Also ich finde, wir dürfen alles.
Ja, unbedingt. Ich finde das so unbedingt. Wichtig. Also das ist ja auch der Vorteil von der... Eben, es gibt ganz viele negative Sachen mit Spotify,
neue Medien,
so irgendwie das Streamen, wo man halt kein Geld mehr verdient. Aber das Tolle an der ganzen Geschichte ist, man ist viel freier.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Also, weil es gibt die ganze Radiogeschichte, wir haben ja da auch schon oft darüber diskutiert, es hat zu viele Gitarren drin, die Synthes sind jetzt gerade wieder angesagt, du musst alles wieder ummuddeln und so. Das schreibt er, ist ja so vorgeschrieben worden, wie etwas muss tönen.
Ja, genau.
Und da hat man heute
komplette
Freiheit. Und das ist eigentlich schon das Tolle an der heutigen Zeit, dass man einfach viel kreativer kann sein kann. Was das betrifft,
aber man weiß nicht, was passiert. Natürlich, dann, okay, man veröffentlicht das Lied, muss ja ein Video mittlerweile machen, es braucht ja bewegte Bilder. Und dann geht es da ins Internet, all aus und jetzt haben wir das veröffentlicht. Das ist schon etwas anderes, ich habe eine Szene, die geht in den Laden, wenn, im besten Fall. Und jetzt, plum.
Es verpufft. Man muss etwas Bewegtes haben, also filmisch. Man muss etwas zeigen, man muss etwas haben. bringen. Sonst findest du nicht statt.
Was auch noch problematisch ist, wenn ich ein Video mache, klar kann man das auch günstig, aber ich mal denke nach MTV, du bist lange her, oh, jetzt braucht es keine Videos mehr, geil, obwohl man die Videos geil findet, aber Video ist einfach teuer. Und dann eben hast du einen Song und dann machst du noch irgendwie, musst noch irgendwie
das
zwei.
Das hat sich aber wirklich verändert. Früher hast du irgendwie, wenn du so die 80er, 90er, na gut, 80er ist noch nicht, aber 90er. So ein bisschen so Metal-Freddys, weißt du, wo irgendwie 15 Autos haben müssen buchen, die ineinander reinfräsen
und dann eine
Feuerwand und
ein
Zeugs und dann hast du schnell einmal 250.000 Stutz
draussen
gehabt, oder? Heute werden mit iPhones Videoclips gemacht und es ist ja das Verrückte, weißt du, die Songs werden kürzer. Also wenn die ganze TikTok-Generation ist total verrückt für uns, weißt du, so irgendwie noch so, wie willst du eine Geschichte erzählen? Dann hast du so die eben die kleinen Content-Geschichten. Es wird nur so ein Teil vom Refrain und die wird dann zelebriert, die muss funktionieren. Also da hat sich schon einiges da, wo ich mir auch ein bisschen schwer tue damit. Ich habe noch alte Schule mit. Gut, ein Single, so 3,5-4 Minuten und so. Und
jetzt Musik machen,
Geschichte erzählen. Ja, genau.
Klingen lassen. Ja. Einfach auch Zeit haben. Also ich glaube, wir sind sowieso auf so einer schnelllebigen Spur, die überhaupt nicht schön ist und nicht gesund.
Ja, genau. Ja, empfinde ich auch so.
Das ist gleich auch finanziell so. Schon auch das Thema immer. Ich meine, wenn du nur ein Song, bis du den veröffentlicht hast, dann sind dann schon mal 5 Tonnen weg. Also wir können vielleicht selber rausnehmen, aber aufnehmen, dann gehst du noch mischen, mastern, irgendwie ein bisschen, irgendetwas Grafisches muss gleich haben, dann machst du noch ein Video, das kostet dann auch schnell 2'000.
20'000 Stutz?
Nein, jetzt bei einem, blöd gesagt, einem Song, kannst du wahrscheinlich bei 3'000, 4'000, 5'000 und dann gibt das, also die Einnahmen von diesem Song werden bei 13.80 Franken
bleiben, oder?
Also das kannst du jetzt schon sagen, auch wenn es millionenfach gestreamt wird, wird es bei 13.80 Franken bleiben.
Das ist schon bitter.
Und das ist natürlich schräg, das wissen die Leute da außen nicht, also viele.
Oder? Und jetzt kommt noch die KI-Geschichte, das leidige Thema.
Ja,
das ist ja gewisse Radio.
Hast du mal Fake Music gehört?
Fake Music?
Alte Rocksongs in Funk-Version aus den 70er Jahren. Weißt du, TNT in Soul.
Aber es tönt so geil.
Ja, es ist mega faszinierend. Ja. Aber das ist dann lustig. Tragisch finde ich dann eben so Geschichten, die halt jetzt gerade so abgehen, dass irgendwelche KI-Songs in den Billboard-Charts sind, weißt du, Country-Nummer oder irgend so etwas, den gibt es ja gar nicht. Weißt,
also,
das ist, glaube ich, irgendetwas, wo man noch ein bisschen klären muss. Halt. Aber das Verrückte ist, und das hat mich echt sackhässig gemacht, ist, dass Radiostationen in der Nacht. Sie tun selber produzieren, also selber produzierte KI-Musik. Sie sagt, mach mir bitte in der Art von.
Nein, ehrlich, das gibt's ja nicht.
Was auch immer, oder? Und dann brünzelt KI da die Songs. Und dann gibt es Radiostationen, private Radiosender, auch da auf dem Platz Zürich, wo einfach ab 12:30 bis irgendwie 6 Uhr am Morgen. KI-Musik laufen lassen.
So Zeug macht mich mega
hässlich. Weißt du, das findest du raus, wenn du auf die Playlist dann gehst und dann siehst, zuerst kommt Joe Cocker mit Heads the Bats, dann kommt das oder das. Und dann kommen auf einmal so komische, fiktive Namen. Und dann beim Interpret steht einfach Radio sowieso.
Okay.
Oder?
Das macht mich so hässlich.
Und ja, es macht mich auch wahnsinnig hässig, um ein bisschen das Visa sparen. Ich meine, die haben ja Pauschalen in mich an, oder die Privaten. Das nervt. Aber Fakt ist, dass ja der Taxifahrer, der um 4 Uhr am Morgen am Bellevue steht und es kommt ein Song, der ein bisschen wie Taylor Swift tönt, mit dem Füßchen stempelt und ein bisschen so macht.
Ja.
Oder? Also dem ist das scheißegal.
Natürlich.
Und das ist. Ja, das finde ich, das ist schon. Weiss ich auch noch nicht so ganz, wie damit umgehen. Es ist da.
Es muss Regelungen geben, es muss geregelt werden, es geht so nicht.
Auch in Zukunft mit der Gigimoto-Band.
Ja.
Jetzt eben das Projekt, das wir gesagt haben, mit den Deutschen.
Ja, wir machen mal das so. Und wenn wir dann mal bereit sind mit ein paar Songs, dann lassen wir das irgendwie raus. Wie, wissen wir noch nicht. Wir haben ein paar Gigs. Das Jahr sind vor allem Duo-Gigs. Aber es hat auch wieder Band-Gigs, die wir machen.
Also wenn wir euch schauen, dann ist man auf Gibmotto.ch, ja. Gehe ich mal davon aus.
Ja, dort ist im Ausdruck.
Genau, und dort erfahrt man auch, wenn du auf der Bühne bist, im Theater-Comedy-Bereich.
Ja, ich muss es jetzt noch drauf tun.
Zukunft ist schon jetzt, also die nähere Zukunft ist jetzt schon unser Plan. Jetzt, was machen wir jetzt mit diesen zwei? Sind fertig, eben deutsche Song, dritte haben wir gestern angefangen. Jetzt mal die drei. Einfach eben in das Netz rauspülfern mit irgendeinem Film. Und schauen, was passiert. Keine Ahnung,
und schlussendlich vielleicht dann alles in einer EP rauslassen. Aber die Einzelnen jetzt mal vielleicht sogar mit eben Bild. Und
also müssen ja Bild, ja, muss man.
Also rauslassen.
Ich freue mich jetzt schon riesig auf das Mischen. Auf die Songs.
Ich freue mich auch, wenn du mischst.
Kommst du auch dann mal?
Ja, sicher komme. Ja.
Ich bitte darum.
Ja, hallo.
Hallo. Meine Abschlussfrage. Glückskeks kennen die ja.
Das ist die in der chinesischen Restaurant.
Genau, wenn du so aufkommen. Ah. Wenn ihr so ein Glückskeks wäret, was würde auf dem Zettel draufstehen? Gigi.
Jeder Tag ist ein Glückstag. Das klingt jetzt sehr romantisch, aber ich glaube, man muss jeden Tag wie ein kleines Geschenk anschauen. Und einfach, das klingt jetzt sehr romantisch, aber ja, ich finde das Leben etwas Wichtiges oder Schönes und ich finde, man soll das nehmen.
Ja, finde ich ein schönes Zettel.
Es ist ein bisschen romantisch.
Nein. Es hat mit Bewusstsein zu tun, dass man sich bewusst ist, dass man...
Dass man auch Endlichkeit,
ja.
Dass es auch endlich ist, muss genau. Man schon sich bewusst sein. Und darum, seize the day.
Wunderbar.
Schön. Ich weiß, in meinem Glückskeks, ja, also, da würdest du sagen, take it easy. Also, nein, nimm es ein bisschen, nimm nicht alles so bierernst. Also, das klingt jetzt zwar auch oberflächlich, weil gewisse Sachen muss man einfach ernst nehmen, aber ich meine, sich selber, nein, nimm dich selber nicht so ernst. Also, weißt, es gibt etwas einfach zufrieden. Aber jetzt würde ich irgendwie schon Ihnen sagen, es ist ein schöner Tag. Ja, die Menschen lieben euch und gehen achtsam miteinander um. Weil was jetzt gerade abläuft im Moment, jetzt gerade, also nur schon wie das Jahr angefangen hat, ist ja also ein nackter Horror. Was da alles so Katastrophen, das Zeug sitzt da, in Amerika, überall. Also das irritiert mich komplett. Also wie jetzt. Und wenn du dann jetzt noch auf Social Media auch noch unterwegs bist, was ich jetzt gerade ein bisschen zu viel gewesen bin, also das steht
da. Ist eben ungesund,
ja. Denke ich, das kann nicht wahr sein. Also gehend einfach ein bisschen netter miteinander um.
Finde ich ein schönes Schlusswort. Ich habe das grosse Glück, dass ich euch noch begleiten darf. Wir machen ja dann noch ein bisschen Musik.
Genau.
Welcher Song spielen
wir? 25,000 Yesterdays.
Eine wunderbare Nummer, die auf der letzten EP Supercraft.
Genau, wo du gemischt hast.
Ja, mega toll.
Darum haben wir gedacht, jetzt spiel doch du damit. Du weißt zwar auch nicht, wie der Song geht, aber das
weiß ich nicht. Ich
du hast es geübt. Ja,
es ist eine grosse Ehre für mich. Sind ihr in der zweiten Folge da gewesen.
Für uns
auch. Für uns auch sehr schön gewesen.
Es war wunderbar gewesen. Vielen, vielen Dank. Sind ihr auch so offen gewesen? Und ich freue mich auf weitere Sessions mit dir im Studio.
Nächste Woche, glaube ich, oder übernächste.
Ja, geht's dann auch schon wieder weiter. Ich freue mich, wenn wir uns im Studio sehen. Ich freue mich, dich auf der Bühne wieder zu sehen. Ich bin ein Riesenfan. Ich freue mich riesig.
Danke vielmals.
Und ihr zuhause, danke vielmals, habt ihr zugeschaut. Zweite Folge. So toll. Also so kann es von mir aus weitergehen. Yeah. Jetzt hören wir den Song von der Gigi Motto mit dem Jean-Pierre Fondach. Ich darf begleiten. Was soll ich sagen? Grossartig war. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Bye. A whole lot of you were waiting on that same old platform. By the train into the future, they're not stop there anymore. Take your dancing shoes and
the dress you look like a Monroe. Mrs. Lonesome, one last dance before you go. You look and you rise and say you no longer want to feel blue. But I know that it's waiting. To your slow song on that last cloud, Mrs. Lonesome, one last dance before you go. She's dancing alone with her 25,000 yesterdays. She's dancing alone with a pocket full of tomorrows. Oh, the picture on the wall says you were such a cool cat, but now you dance alone in your single room flat. A box with old pegs, a song on your lips, and days in slumber. Miss Lonesome, one last dance before you go. She's dancing alone with her 25,000 yesterdays, on her own with a pocket full of tomorrows. She's slow-mo, yeah.